Wissen Sie, was ich überhaupt nicht leiden kann, liebe Gemeinde? Das ist Aktionismus. Immer etwas Aktionismus, da ist er. Das bedeutet immer etwas tun nach dem Motto, es muss eben immer etwas getan werden. Aber letztlich, deswegen habe ich dieses Bild hier ausgewählt, letztlich läuft man doch nur im Kreis und erreicht sehr wenig dabei. In einer Kirchengemeinde gibt es auch immer etwas zu tun. Wenn man sich Arbeit machen will, dann kann man Arbeit haben. Aber ist die Zeit auch sinnvoll eingesetzt und entspricht das, was wir tun, auch unserem Auftrag? Und genau um die Frage zu beantworten, gibt es das Leitbild. Ich habe letzte Woche bereits über die ersten beiden Auftragsbereiche gesprochen. Und Sie haben heute auch nochmal diese Karte bekommen, wo alle 5 Auftragsbereiche stehen. Heute geht es um die 3, die noch fehlen. Alle Tätigkeiten, die zu unserem Auftrag gehören, die stehen da drauf. Und was nicht drauf steht, das brauchen wir auch nicht. Das braucht uns dann auch nicht zu beunruhigen, sondern wir dürfen lassen, was nicht dran ist. Und stattdessen bei dem anfangen, das mal wahrnehmen und daran ansetzen, was schon da ist, was wir gar nicht erst machen müssen. Also letzte Woche habe ich über die beiden Auftragsbereiche Gott die Ehre geben und Gemeinschaft ermöglichen gepredigt. Und wenn es heute um die restlichen 3 Auftragsbereiche geht, zu Jesus einladen, anderen dienen und Glauben stärken, dann beginnen wir mit dem, was wir schon haben. Also mit dem, was ist. Als Kirchengemeinde haben wir schon viele Höhepunkte erlebt und auch manche Tiefen durchschritten. Wir haben manches richtig entschieden und anderes falsch. Und all das hat uns in die Situation gebracht, in der wir jetzt gerade sind. Und das gilt für unsere Kirchengemeinde. Es gilt aber auch für jede und jeden von uns persönlich. So wie die Kirchengemeinde eine Geschichte hat, welche Pfarrer schon alle Dienst getan haben, welche Kirchenältesten, wann die Gemeinde aufgeblüht ist und wann sie in der Krise gesteckt hat. So wie die Kirchengemeinde eine Geschichte hat, so hast auch du deine persönliche Glaubensbiografie. Wann du zum Glauben gekommen bist, welche Herausforderungen du überwinden musstest, wer dich geprägt hat auf deinem Weg mit Jesus, welches Verhaltensmuster dich immer wieder herausfordert und so weiter. Die Tatsache ist aber, dass du heute hier im Gottesdienst bist. Es gibt die Kirchengemeinde noch. Gott hat dir die Treue gehalten, deswegen haben wir davon bis jetzt auch schon so viel gesungen. Er hat dich durch jede Schwierigkeit hindurchgetragen. Du bist heute hier. Das ist Tatsache. Und er hat auch die Kirchengemeinde erhalten. Er hat auch dich im Glauben erhalten. Das ist der Ist-Zustand. Und davon kann man erzählen. Und zwar so erzählen, dass es für andere auch interessant ist. So, dass die anderen sich dann fragen, was steckt da wohl für ein Gott dahinter? Dass er eine Kirchengemeinde, in der so komische Dinge passieren und in der so verrückte Typen versammelt sind und in der so jemand Pfarrer sein kann, dass so eine Kirchengemeinde heute noch existiert und dass Leute da gerne hingehen. Was steckt da für ein Gott dahinter, der sich in verschiedenen Lebensphasen zeigt und der bei Menschen dabei ist, ob es ihnen gerade gut geht oder schlecht, ob sie gerade versagt haben oder ob sie sich in ihren Erfolgen sonnen können. Was ist das für ein Gott, der durchträgt, der immer wieder begeistert und der immer wieder segnet? Und der Neues schafft. Was ist das für ein Gott, der mitgeht durch dick und dünn? Einer unserer Auftragsbereiche heißt, zu Jesus einladen. Und manche denken, boah, ist das schwer. Brauche ich da nicht vielleicht erst eine Ausbildung dazu? Und muss ich da nicht erst auf eine Missionsschule gehen? Oder gibt es da vielleicht ein eigenes Studium dafür? Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Zu Jesus einladen bedeutet, wir gehen von dem aus, was ist. So wie wir jetzt da sind, als Kirchengemeinde und als einzelne Person. Und wir erzählen einfach, wie wir an diesen Punkt gekommen sind Und dann kommt automatisch auch die Sprache darauf, dass es Gott war, der uns bei dem allen begleitet hat und der uns hierher gebracht hat. Dann wird es auf einmal leicht, dass wir erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, warum wir glauben, warum es sich lohnt, als Christ zu leben. Einfach erzählen, was ist, ohne Aktionismus, ohne Überredungskunst. Zu Jesus einladen, das bedeutet nicht Psychotricks lernen oder anwenden, überreden, manipulieren. Nein, einfach sagen, was mir schon passiert ist. Nicht zwanghaft missionieren, gar noch mit dem Holzhammer, sondern unser Glaube hat eine lebendige Ausstrahlung und weckt in unseren Mitmenschen die Sehnsucht, Gott kennenzulernen. Wenn wir ausstrahlen lassen, was Gott an uns tut, und zwar gerade auch in den schweren Zeiten, dann werden die Menschen sich fragen, was steckt da für ein Gott dahinter? Gott ist doch dabei, Menschen zu sich zu rufen und in seine Familie zu integrieren. Und wir haben das Vorrecht, dass wir dabei mitwirken dürfen, so wie wir sind. Wir werden Teil dieses Prozesses, durch den Gott die Welt rettet, einfach indem wir ausstrahlen, indem wir Gott wirken lassen. Wir selbst könnten sowieso keinen einzigen Menschen zum Glauben bringen, überreden oder zwingen. Das funktioniert sowieso nicht, das passt auch überhaupt nicht zur Art von Jesus. Glauben wecken, das tut allein der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist kann uns dabei gebrauchen. Er könnte es auch ohne uns, aber er gibt uns Anteil daran, dass wir hinterher sagen können, wir durften mitmachen. Wie Kinder, die spielen und dabei vielleicht einen großen Lego-Turm oder eine Lego-Stadt bauen. Und wenn auch jemand, vielleicht ein ganz junges Kind, keinen besonders großen Anteil daran hatte, aber es durfte ein paar Steine ranklipsen, ist es doch hinterher stolz, mitgemacht haben zu dürfen an diesem großen Werk. Und so lässt uns Gott mitmachen, lässt uns unseren Teil tun. Er kann uns gut gebrauchen. Und es ist eine Ehre, dass Gott uns so ausrüstet, dass wir ausstrahlen können. Dass er uns eine Lebensgeschichte schenkt mit Höhen und Tiefen, von der wir erzählen können. Eine Geschichte, die auf ihn hinweist. Dass dadurch Menschen Jesus als ihren Herrn erkennen können. Was für eine Ehre, dass wir dabei mitmachen dürfen. Jesus selbst hat dazu gesagt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. So mache ich euch zum Licht der Welt. So eine strahlende Stadt kann man gar nicht verbergen. Und das bedeutet, dass wir bei dem anfangen, was ist, einfach erzählen und darauf vertrauen, dass es ausstrahlt. Auch wenn wir denken, ach, ich habe nichts Besonderes zu erzählen. Mein Leben ist viel zu normal. Nein, Gott kann gerade das Normale benutzen, um andere normale Menschen zu sich zu rufen. Und da können wir staunend zuschauen, wie Gott wirkt. Dieser Auftragsbereich richtet sich eher nach außen. Nach außen wirkt die Kirchengemeinde auf diejenigen, die Gott noch nicht erkannt haben, aber auch nach innen. Ein großer Fehler, den man machen könnte, wäre, immer wieder nur zum Glauben einzuladen. Denn es gibt ja auch die Menschen, die sich schon für Jesus entschieden haben und die brauchen nicht immer wieder neu einen Aufruf zur Bekehrung, sondern die wollen mit Jesus gemeinsam in die Tiefe wachsen. Und ein anderer Auftragsbereich lautet daher, Glauben stärken. Und ich habe hier mal drei andere Begriffe aufgeschrieben, die eigentlich das Gleiche bedeuten und so wird vielleicht klarer, was mit Glauben stärken gemeint ist. Nämlich dabei mithelfen, dass Menschen in die Tiefe wachsen können. Also sie können geistlich wachsen und das geschieht, indem man Jesus ähnlicher wird. Glauben stärken, man könnte es auch ausdrücken, den Menschen helfen, geistlich zu wachsen, sie dabei unterstützen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist der Lebensinhalt, den Gott für jeden Menschen vorgesehen hat. Warum bist du überhaupt hier? Warum sollst du dich bewähren und durchschlagen durch dieses Leben hier auf dieser Erde? Um während deines Erdenlebens Christus immer ähnlicher zu werden. Er war der vorbildliche Mensch. Er hat so gelebt, wie es von Gott her gedacht war. Und du darfst lernen, auch so zu leben, wie es gedacht ist, ihm ähnlicher werden. Das heißt, du darfst Tag für Tag mehr von ihm erkennen. Du darfst lernen, wie er zu denken, zu fühlen und zu handeln. Das ist der Weg, auf dem du wirklich vorankommst im Leben. Im Epheserbrief heißt es dazu, wir sollen alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Wissen Sie, jede und jeder von uns ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Bestimmt haben Sie diesen theologischen Begriff schon mal gehört, die Ebenbildlichkeit, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Also von Anfang an, von unserer Erschaffung, von unserer Geburt an, ist es unsere Berufung, im Bild Gottes zu leben, so zu sein, wie es gedacht war, aber wie es nur Jesus geschafft hat. Ja, denn unser Ebenbild ist leider verdunkelt, unvollständig, beschädigt. Es muss erst wiederhergestellt werden. Wir müssen erst wieder lernen, so zu denken, zu fühlen und zu handeln, wie es sich für ein Ebenbild Gottes gehört. Und eben das ist unsere Lebensaufgabe. Es ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird. Immer mehr Gottes Werte übernehmen, statt nach unserem eigenen Plan zu leben. Ja, und dabei werden wir manchen Rückschlag hinnehmen müssen. Wir werden immer wieder versagen und müssen uns immer wieder neu aufmachen, Jesus hinterher und zu ihm hin. Übrigens, ein Missverständnis wäre, dass wir als Christen bessere Menschen sind. Nein, vor solcher Überheblichkeit müssen wir uns hüten. Es geht nicht darum, den Anschein zu erwecken, besser zu sein als alle anderen, sondern es geht um die Chance, sich selbst weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben. Wie oft sagen das Menschen, es geht überhaupt nicht voran in meinem Leben. Es ist alles so langweilig und eintönig und ich komme gar nicht voran. Genau darin besteht es. Womit kannst du vorankommen, mehr von Jesus zu erkennen und mehr so zu werden wie er? Das ist deine Chance, jeden Tag immer mehr so zu werden, wie ich im tiefsten von mir weiß, ja, so sollte es sein. Je ähnlicher ich Christus werde, umso mehr werde ich auch ich selbst, derjenige, als der ich geschaffen bin. Dabei geht es nicht darum, so zu werden wie Gott, sondern es geht darum, so zu werden, wie ich selbst sein sollte. Es geht nicht darum, selbst ein Gott zu werden, sich zu perfektionieren. Wir wären vielleicht selber Götter. Und so manche Religion oder New Age-Methode verspricht genau so etwas. Christlicher Glaube aber ist keine Religion, das heißt kein Werkzeugkasten von irgendwelchen spirituellen Dingen, die ich nur tun muss und dann werde ich ein Gott. Und christlicher Glaube ist keine Philosophie, irgendwelche tolle Gedanken und keine Methode, sondern christlicher Glaube ist Beziehung. Christlicher Glaube bedeutet, du darfst mit Jesus leben, darfst ihn als dein Freund haben. Und du darfst dir von ihm abgucken, wie wahrhaft menschliches Leben funktioniert. So wie du von deinem Freund ja vielleicht auch manche Verhaltensweisen abguckst. Du wirst automatisch den Menschen ähnlicher, mit denen du viel zusammen bist. Und wenn du viel mit Jesus zusammen bist, dann wirst du ihm auch ähnlicher. Und das tut dir gut. Es gibt ja auch Freunde, die mir besser tun, Freunde, die mir nicht so gut tun. Jesus ist der beste Freund, weil wenn du von ihm dir was abschaust, dann tut es dir gut. Lass den Heiligen Geist im Alltag an dir arbeiten. Denn er lässt Gottes Willen für dein Leben Wirklichkeit werden. Die Sache ist nur, allein schafft man das nicht. Und darüber habe ich letzte Woche beim Thema Gemeinschaft ermöglichen gesprochen. Als Christinnen und Christen müssen wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und herausfordern, damit das geschieht, was unser zentraler Lebensinhalt ist. Und dafür ist die Kirchengemeinde da. Wir kommen Gott Vater, Jesus und dem Heiligen Geist näher, integrieren ihn im Leben und erfahren seine Kraft und Wirkung im Alltag. Das geschieht, wenn wir in Gemeinschaft der Kirchengemeinde versuchen, im Glauben zu wachsen, geistlich voranzukommen. Wenn Gott mir auf diese Weise Kraft schenkt, dann wird klar, das kann ich nicht für mich behalten. Du möchtest das dann weitergeben. Du möchtest, dass auch andere Menschen konkret erfahren, wie mächtig Gott ist und wie liebevoll. Und liebe Gemeinde, so kommen wir zum letzten Auftragsbereich, der das Ziel von allen ist. Wenn wir in allem, was wir tun, Gott die Ehre geben, Wenn wir in christlicher Gemeinschaft leben und immer mehr Menschen zu einem Leben mit Jesus und in dieser Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger einladen, wenn wir Gott an uns wirken lassen, geistlich wachsen und Jesus ähnlicher werden, dann wächst in uns auch das Bedürfnis, anderen Menschen zu dienen. Dann wollen wir weitergeben, was wir von Gott empfangen. Dann wollen wir dazu beitragen, dass auch andere Menschen diese Liebe Gottes spüren und dass auch andere Menschen diese Kraft erleben. Und daher lautet der 5. Auftragsbereich, anderen dienen. Und das kann auch sehr unspektakulär sein. Das heißt, wir fangen einfach wieder da an, wo wir sind und fangen so an, wie wir sind. Wir gehen von dem aus, was wir haben. Also wieder kein Aktionismus. Zu sagen, ihr sollt anderen dienen, heißt nicht, jetzt fang mal an, was zu tun. Ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt irgendwie dienen. Nein, sondern einfach wahrnehmen, was ist sowieso da. Ich bin überzeugt davon, jeder hat etwas zu geben. Jeder ist begabt. Gott hat dir einzigartige Fähigkeiten gegeben. Auch wenn du manchmal denkst, das wäre nichts Besonderes. Was du hast und kannst, das ist sonst bei keinem anderen Menschen auf der Welt vorhanden. Nur du kannst diesen einzigartigen Beitrag liefern. Genau dafür bist du da, um zu erkennen, was deine Gaben sind und sie einzusetzen. Und damit gibst du auch zugleich Gott die Ehre. Sie merken es, passt immer besser zusammen, die ganzen Auftragsbereiche sind ja alle miteinander verzahnt. Indem ich diene, gebe ich auch Gott die Ehre. Wenn du deine Begabungen, die er dir geschenkt hast, für ihn und für andere Menschen einsetzt, das macht ihm Ehre. Wissen Sie, man wird nur glücklich, wenn man seine Gaben einsetzt und nicht für sich selbst behält oder vergräbt. Sogar jeder Atheist würde den Satz unterschreiben: Der Sinn des Lebens besteht darin, anderen Menschen zu helfen oder ihnen etwas vom eigenen Wissen weiterzugeben. Und als Christen können wir noch mehr dazu sagen, aber hinter diese Einsicht kommen wir nicht zurück. Ein Leben, das alles für sich behält, nur hortet, so ein Leben bleibt letztlich sinnlos. Und warum, fragen sich heute so viele Menschen, warum ist mein Leben so sinnlos? Weil sie genau das versuchen, alles für sich zu horten. Und Sinn würde dann einziehen, wenn sie versuchen, das, was sie können und haben, für andere einzusetzen. Du hast und kannst etwas, damit du es für andere einsetzt, so unbedeutend dein Beitrag auch aussehen mag. Und noch etwas, du musst nicht dienen, du musst nicht dienen und dir dadurch etwas verdienen, damit du für Gott wichtig bist. Es geht nicht darum, jetzt mach was, damit Gott auf dich aufmerksam wird. Gott errettet dich nicht, weil du etwas getan hast. Du musst nichts für Gott tun, du musst nichts für die Menschen tun, damit Gott für dich da ist. Gott liebt dich auch schon vorher. Es ist genau umgekehrt. Und darin besteht die Kernaussage des christlichen Glaubens. Wissen Sie, wenn ich schon mal jetzt mit den Auftragsbereichen, mit dem Leitbild, den Auftrag unserer Kirchengemeinde zusammenfasse, dann tue ich das bestimmt nicht, ohne zugleich auch den christlichen Glauben und das Evangelium zusammenzufassen. Das heißt nämlich, Gott rettet dich, damit du etwas tun kannst. Gott befreit dich zu einem sinnvollen Leben. Er überlässt dich nicht einem sinnlosen Leben, in dem du gar nicht weißt, was du tun sollst, in dem du denkst, der Sinn des Lebens würde darin bestehen, zu horten und wunderst dich, warum dich das nicht erfüllt. Gott befreit dich zu einem sinnvollen Leben und ein sinnvolles Leben ist ein Leben in Gemeinschaft mit anderen Menschen und für andere Menschen und in Gemeinschaft mit Gott. Was ist eigentlich das Schlimmste daran, im Gefängnis eingesperrt zu sein? Warum ist es eine Strafe, jahrelang alleine einfach nur rumzusitzen? Weil ich dort nichts tun kann. Die schlimmste Strafe ist es, zur Untätigkeit verdammt zu sein. Es stellt eine erhebliche Hafterleichterung dar, wenn ich etwas arbeiten darf, zum Beispiel in der Gefängniswerkstatt. Der Mensch möchte etwas tun für andere. Das spüre ich tief in mir drin, das ist mein Auftrag, in Gemeinschaft mit anderen und für andere etwas zu tun. Der Christ möchte dienen, nicht weil er muss, nicht um sich etwas zu verdienen, sondern weil Gott ihn dazu befreit hat, dass er etwas Sinnvolles tun darf, weil er gebraucht ist von Gott, weil der Heilige Geist ihn benutzt für das, was zu tun ist. Und daher lesen wir in der Bibel, dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und so ein Dienst muss nichts offensichtlich Geistliches sein. Nicht nur Pfarrer dienen der Gemeinde oder Missionare oder Nonnen oder andere in so einem spezifisch geistlichen Beruf. Das dachte man früher. Ein Ruf, eine Berufung wäre immer nur zum hauptamtlichen geistlichen Dienst. Martin Luther hat mit diesem Missverständnis aufgeräumt und hat das deutsche Wort Beruf geprägt, so wie wir es kennen. Also was auch immer dein Beruf ist, das ist deine Berufung. Da steckt das Wort Ruf drin. Sei treu in deiner Aufgabe, tu sie zur Ehre Gottes und als Dienst an deinen Mitmenschen und dann tust du damit genau so einen geistlichen Dienst, auch wenn es ein sehr spezifisch weltlicher Beruf ist. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die in ihr Dienst tun. Alle gemeinsam dienen wir einander, weil die Kirchengemeinde nur funktioniert, wenn die verschiedensten Menschen in ihr dienen. Und wir dienen den Menschen außerhalb der Gemeinde. Und daher ist es auch nicht optional, einen Dienst zu tun oder nicht, sondern Gott geht schon davon aus, dass du das tust, wozu er dich befähigt hat. Du brauchst dich sicher nicht zu übernehmen. Überforderung hat Gott gewiss nicht im Sinn für dich. Aber du sollst deinen Auftrag annehmen an deinem Platz und deine Fähigkeiten zur Ehre Gottes einsetzen. Nur so wirst du dich weiterentwickeln und nur so wird sich die Gemeinde weiterentwickeln. Und nur so erfüllen wir dann miteinander den Auftrag Gottes für unseren Ort. In unserem vielfältigen Tun, so heißt hier die Vision dieses Auftragsbereichs, in unserem vielfältigen Tun geben wir die Liebe Gottes an die Menschen weiter. Wir sehen, was der andere braucht und dienen ihm mit unseren Gaben. Wie gesagt, alles das, was in den Visionen der 5 Auftragsbereiche beschrieben ist, das haben wir noch nicht verwirklicht. Es ist nicht so, dass wir das als Visitenkarte rausgeben können und sagen, genau so ist unsere Kirchengemeinde. Vielleicht werden wir es auch niemals schaffen, aber wir wissen, wo wir hinwollen und wir wissen, was dran ist. Wir fangen da an, wo wir sind, mit dem, was wir können und haben, ohne Aktionismus. Und wir gehen einfach gemeinsam den Weg, auf dem wir lernen, Gott die Ehre zu geben, zu Jesus einzuladen, anderen zu dienen, Gemeinschaft zu ermöglichen und Glauben zu stärken. Amen.